SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Wir schauen gleich als erstes in den Libanon nach den Wellen von koordinierten Explosionen diese Woche. Außerdem in der Sendung ein Interview zur bevorstehenden Landtagswahl in Brandenburg. Und in Teilen von St. Ingbert ist seit gestern das Leitungswasser verunreinigt. Viele Menschen müssen sich aus Tanklastern Wasser zapfen. Nach den massiven Explosionswellen im Libanon hat Israel nach eigenen Angaben jetzt zahlreiche Angriffe auf Waffensysteme der Hisbollah-Miliz ausgeführt. Seit gestern Nachmittag hätten die Luftangriffe, Zitat, rund 100 Raketenwerfer getroffen. Seit Oktober letzten Jahres schießt die Hisbollah praktisch täglich Raketen auf den Norden Israels ab. Die israelischen Angriffe seit gestern sollten die Raketenwerfer treffen, die für diese Angriffe genutzt werden, so heißt es in einer Mitteilung der israelischen Armee. Unterdessen wächst aber die Kritik am Vorgehen von Israels Militär und Geheimdienst. Anna Osius berichtet.
Nach den massiven Explosionswellen im Libanon und verstärkten israelischen Luftangriffen im Süden des Landes wird international der Ruf nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts laut. US-Präsident Biden und der französische Präsident Macron erklärten, eine diplomatische Lösung sei immer noch möglich. Macron wandte sich in einer Videoansprache an das libanesische Volk und rief die politische Führung in Beirut dazu auf, einen Krieg zu verhindern. Frankreich stehe an der Seite des Libanon, so Macron. Ein Sprecher des US-Außenministeriums rief die Hisbollah dazu auf, ihre Angriffe auf Israel einzustellen. Dann würde man Israel die Notwendigkeit klar machen, sich ebenfalls ruhig zu verhalten, hieß es aus Washington. Auch die UN-Blauhelmtruppe im Süden des Libanon forderte eine sofortige Deeskalation im Konflikt. Es sei aktuell eine deutliche Zunahme der Feindseligkeiten über die Grenze hinweg zu verzeichnen. Israel hatte in der Nacht verstärkt Angriffe auf den Süden des Libanon geflogen. Laut israelischem Militär sollen dabei rund 100 Raketenabschussrampen der Hisbollah zerstört worden sein.
Aus Beirut hat Anna Osius berichtet. Anfang des Jahres hieß es 2024 das Superwahljahr in Deutschland. Und in der Tat haben die Europawahl, die Kommunalwahlen in vielen Bundesländern und die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen uns politisch ganz schön durchgerüttelt. Jetzt am Sonntag wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Das ist dann die letzte Wahl für dieses Jahr. Und auch diese kann nochmal einiges ins Rollen bringen. In Brandenburg, aber vielleicht auch bundespolitisch. Darüber habe ich vor der Sendung mit Werner Krause gesprochen. Er ist Parteienforscher an der Universität in Potsdam. Herr Krause, laut Umfragen könnte die AfD in Brandenburg stärkste Kraft werden. Der Landesverfassungsschutz nennt die Partei rechtsextremistischen Verdachtsfall. Wie würden Sie die AfD dort charakterisieren?
Wenn wir auf Brandenburg schauen, dann wissen wir zum Beispiel, dass 6 der 24 Abgeordneten der Brandenburger AfD im Landtag als rechtsextrem gesichert eingeschätzt werden. Auch der AfD-Jugendverband in Brandenburg ist ebenso als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Das heißt, wir haben in den letzten Wochen viel über Thüringen und Höcke gesprochen. Generell ist zu sagen, dass die Brandenburger AfD dem thüringischen Landesverband in seiner Radikalität nichts nachsteht.
Okay, aber nach allem, was Sie beobachten im Land, warum wählen so viele Brandenburgerinnen und Brandenburger die AfD?
Das hat natürlich unterschiedliche Gründe, aber ich würde sagen, dass ein zentraler Grund auch darin liegt, dass sich der Wahlkampf in den letzten Wochen immer stärker auf das Thema Zuwanderung und vor allen Dingen auf die Begrenzung von Zuwanderung verengt hat. Und wir wissen aus der Forschung, dass eben diese mediale und öffentliche Aufmerksamkeit auf das zentrale Kernthema von Rechtsaußenparteien von Vorteil ist. Das lässt sich alles auch ein Stück weit in Brandenburg im Moment beobachten.
Allerdings, wenn wir jetzt mal auf die Wahl schauen, eine absolute Mehrheit der Sitze wird die AfD wahrscheinlich nicht kriegen. Und alle demokratischen Parteien haben eine Koalition mit ihr ausgeschlossen. Das heißt, es wird wohl jemand anderes regieren nach der Wahl. Welche Optionen sehen Sie?
Das ist im Moment tatsächlich schwer abzuschätzen. Wir wissen, dass alle Parteien untereinander mit Ausnahme der AfD Gesprächsbereitschaft signalisieren. Wer dann aber letztendlich in welcher Konstellation regiert, das müssen wir tatsächlich abwarten. Das hängt insbesondere auch davon ab, welche der kleineren Parteien, also die Linke, die Grünen und die Freien Wähler, den Sprung in das Parlament schaffen. Und derzeit zeichnet sich auch ab, dass das BSW unter Umständen ein gehöriges Wörtchen mitzureden hat bei der Regierungsbildung. Fest steht es in jedem Fall, es wird mindestens ein Dreierbündnis geben, alles andere wäre eine Überraschung.
Bislang regieren SPD, CDU und Grüne zusammen. Wie wahrscheinlich ist das, dass die es nochmal schaffen können?
Das ist anhand der jetzigen Umfragewerte wirklich schwer einzuschätzen. Das hängt vor allen Dingen auch an den Grünen. Schaffen sie die 5%-Hürde, holen sie eventuell ein Direktmandat in Potsdam, dann würden sie quasi die Grundmandatsklausel erreichen. Das heißt, von diesen Fragen hängt es tatsächlich ab.
Noch ein paar Worte speziell zur SPD. Die SPD regiert in Brandenburg seit 1990. Was könnte denn dieser Wahlsonntag für die Brandenburger SPD bedeuten?
Für die Brandenburger SPD geht es natürlich um relativ viel. Also es geht nicht nur darum, ob sie sich in einem ihrer Stammländer behaupten können und wieder stärkste Kraft im Landtag werden kann, sondern es geht natürlich auch darum, der derzeit amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke hat angekündigt, dass er für dieses Amt nur im Falle eines Wahlsiegs zur Verfügung steht. Das heißt, mit einer Stimmenmehrheit auch noch vor der AfD. Das heißt, all diese Fragen werden sich diesen Sonntag entscheiden.
Der brandenburgische Ministerpräsident Woidke, den Sie gerade angesprochen haben, der hat wohlweislich auch im Wahlkampf sich nicht von Olaf Scholz unterstützen lassen, quasi aus Angst, die Ampel im Bund könnte seiner Landes-SPD noch weiter schaden. Das ist ja schon eine Art Symbol, ne? Was könnte dieser Wahlsonntag in Brandenburg für die Bundes-SPD bedeuten?
Die Landes-SPD hat frühzeitig versucht, sich weitestgehend von der Bundesebene auf Distanz zu halten und sich von dieser abzugrenzen. Und sollte die Brandenburger SPD mit diesem Kurs Erfolg haben, ist das natürlich ein klares Signal an den Bundesverband, dass man gerade, wenn man sich von der Bundesregierung lossagt und distanziert, nochmal Erfolge erzielen kann. Und das würde dann wieder übereinstimmen mit den derzeitigen Zustimmungswerten, die wir für die Bundesregierung beobachten können.
Lange hieß es ja in der Bundespolitik nach den drei Landtagswahlen im Osten. Dann schauen wir weiter. Die waren wie eine Art Hürde, die erstmal genommen werden muss. So nach dem Motto, mal gucken, wie stark die AfD wirklich wird, wie schwach die Ampelparteien wirklich abschneiden und so weiter. Was meinen Sie, welche Schlüsse könnten bundespolitisch ab Montag gezogen werden?
Ich glaube, dass wir bereits nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen ganz gut gesehen haben, wie die politische Lage derzeit einzuordnen ist. Ich glaube, dass die Bundesparteien für den Wahlkampf im nächsten Jahr eventuell dazugelernt haben. Wir haben in allen drei Wahlkämpfen eine extreme Verengung auf das Migrationsthema erlebt, haben erlebt, dass die AfD dadurch nicht geschwächt wurde. Und diese Lehren werden hoffentlich für den nächsten Wahlkampf im Jahr 2025 gezogen.
Sagt Dr. Werner Krause von der Universität in Potsdam im Interview mit der SR-Info-Bilanz am Mittag vor der Landtagswahl in Brandenburg. Die Stimmung in großen Teilen der deutschen Autoindustrie ist schlecht. Volkswagen hat zuletzt sogar Werksschließungen angekündigt. Nach einem aktuellen Bericht des Manager-Magazins könnte der angeschlagene Konzern mittelfristig bis zu 30.000 Stellen in Deutschland abbauen. Diese Zahlen hat das Unternehmen nicht bestätigt, auch der Betriebsrat dementiert. Aber Fakt ist, gerade bei Volkswagen sind die Mitarbeiter in Sorge. Heute hat Bundeswirtschaftsminister Habeck das VW-Werk in Emden besucht und eine verunsicherte Belegschaft angetroffen, wie Katharina Seiler berichtet.
Mit der Kündigung des Haustarifvertrages hatte keiner gerechnet. Jetzt fürchten tausende Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze. Vom Bundeswirtschaftsminister erwarten sie Hilfe. Hilfe für die Industrie, die E-Mobilität, für VW. Unterstützung hat Bundeswirtschaftsminister Habeck auch versprochen. Dabei verwies er unter anderem erneut auf die schon vom Kabinett beschlossenen steuerlichen Anreize für E-Autos als Dienstfahrzeuge. Konkreter wurde er darüber hinaus allerdings nicht. Konkret dagegen war der VW-Vorstand Martin Sander. Er wünscht sich von der Politik mehr Anreize für private und gewerbliche Kunden, damit die E-Autos kaufen. Außerdem hält er günstigere Energiepreise für nötig und erforderte ein klares Bekenntnis der Politik zur E-Mobilität. Das konnte Bundeswirtschaftsminister Habeck für sich abgeben. Ansonsten nur das. Er sei im permanenten Gespräch mit dem Konzern. Darüber hinaus habe er für Montag Vertreter der Automobilindustrie und der IG Metall zum Austausch eingeladen, zu einem digitalen Autogipfel.
Und wir bleiben beim VW-Konzern. Es steht nämlich der Verdacht im Raum, dass er die Öffentlichkeit und seine Investoren getäuscht haben könnte, wegen der seit langem umstrittenen VW-Fabrik im chinesischen Xinjiang. Recherchen von ZDF, dem Spiegel und der Financial Times legen das nahe. Die Journalistinnen und Journalisten haben sich den Menschenrechtsreport näher angeschaut, den VW eigens zu ihrem Werk in Xinjiang hat erstellen lassen. Fazit: deutliche Zweifel. Benjamin Eisel mit Einzelheiten.
Den Recherchen zufolge hat sich die beauftragte chinesische Anwaltskanzlei bei der Untersuchung nicht an internationale Standards gehalten, obwohl VW das behauptet. Grundlage der Recherchen ist eine geleakte Kopie des von VW beauftragten internen Prüfberichts. Demnach sind die Interviews mit den Beschäftigten in Xinjiang nicht anonymisiert gewesen. Außerdem seien sie nicht persönlich durchgeführt, sondern per Livestream übertragen worden. Möglicherweise konnten die chinesischen Behörden die Gespräche so abfangen und mithören. Judy Gearhart von der American University in Washington, D.C. hat den vermeintlich angewendeten Untersuchungsstandard mitentwickelt. Sie sagte dem ZDF:
Die geführten Mitarbeiterinterviews haben keinen Wert. Sie sind kein Beleg dafür, dass in der Fabrik alles in Ordnung ist. Sie können diese Aussagen nicht als Bestätigung verwenden.
Der Wissenschaftler Adrian Zenz forscht seit Jahren zur Unterdrückung von Uiguren in China. Er hält die Kanzlei, die die Untersuchung durchgeführt hat, für nicht geeignet, einen solchen Bericht zu erstellen. Keine Expertise und zu nah an der autokratisch regierenden kommunistischen Partei. Er kommt außerdem zu dem Schluss, dass die Autoren des Prüfberichts die Arbeiter gar nicht zu Zwangsarbeit befragt haben. Einer der Hauptvorwürfe, wenn es um die Menschenrechtslage in Xinjiang geht. VW hatte vergangenes Jahr mitgeteilt, die externe Untersuchung der Fabrik habe ergeben, dass in dem Werk in der Stadt Urumqi keine Uiguren unterdrückt würden. Die jüngsten Recherchen lassen an dieser Aussage zweifeln. In einer ersten Reaktion teilte der VW-Konzern mit, Volkswagen halte sich bei seiner Kommunikation stets an die rechtlichen Vorgaben. Eine Täuschung von Investoren oder der Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt stattgefunden. Das Werk in der Stadt Urumqi, das VW mit einem staatlichen chinesischen Joint-Venture-Partner betreibt, steht schon länger in der Kritik. Hintergrund ist, dass die kommunistische Staats- und Parteiführung die mehrheitlich muslimischen Uiguren in Xinjiang seit Jahren systematisch unterdrückt und sie zwingt, ihre Kultur, Sprache und Religion aufzugeben. Kritiker sagen, es sei gar nicht möglich, ein Werk in der Region zu betreiben und dabei eine Involvierung in Menschenrechtsverletzungen komplett auszuschließen. China ist für VW der mit Abstand wichtigste Markt weltweit. Der Konzern hat allerdings in jüngster Zeit Marktanteile verloren.
Es ist 12.41 Uhr, jetzt der Nachrichtenüberblick mit Roswitha Böhm.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat der Ukraine weitere Hilfe für den Winter zugesichert. Sie sprach in Kiew von einer zusätzlichen Unterstützung in Höhe von rund 160 Millionen Euro. Die soll nach ihren Worten dazu beitragen, über ein Viertel des Strombedarfs des Landes zu decken. Von der Leyen sagte, in 2 Wochen beginne die Heizsaison. Die Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine zielten darauf ab, größtmöglichen Schaden anzurichten. Die Kommissionspräsidentin kündigte außerdem an, mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über vereinbarte G7-Darlehen zu sprechen, um weitere Finanzhilfen zu ermöglichen. Im Streit um den Digitalpakt für Schulen erhöhen Schüler und Elternvertreter sowie die Stiftung Bildung den Druck auf Bund und Länder. Sie fordern eine Lösung für die Finanzierung. Aus Sicht der 3 Interessenvertretungen werden an deutschen Schulen nicht nur mehr digitale Geräte benötigt, sondern darüber hinaus eine bessere Ausbildung beim Thema künstliche Intelligenz. Das Bundesbildungsministerium bietet den Ländern bisher für die kommenden Jahre 2,5 Milliarden Euro an, um den Digitalpakt Schule fortzusetzen. Die Länder lehnen das bisher ab, weil sie dieselbe Summe beisteuern sollen. Im französischen Hambach unterbricht Ineos die Produktion seines Geländewagens Grenadier. Bis zu 800 Mitarbeiter werden deswegen kommende Woche in Kurzarbeit geschickt. Laut dem Unternehmen ist das nötig, da wichtige Teile eines Lieferanten fehlten. Ohne diese sei kein Fahrzeugbau möglich. Die Herstellung von Teilen für Mercedes soll in dem Werk aber weiterlaufen. Insgesamt wird der Grenadier nach Angaben von Ineos in 45 Ländern verkauft, seit diesem Monat auch in Mexiko und China. Der Saarbrücker Oberbürgermeister Konrad hat seine Kritik an den Grenzkontrollen bekräftigt. Der CDU-Politiker sagte im Sender Phoenix, knapp eine Woche nach Beginn der Kontrollen seien viele Menschen aus Frankreich verärgert wegen der Verzögerungen an der Grenze. Außerdem würden sie nicht wirksam dabei helfen, illegale Einreisen zu verhindern. Es gäbe höchstens Zufallsfunde. Konrad betonte, jeder, der Kartendienste wie Google Maps bedienen könne, sehe, wo die Kontrollen stattfänden und könne diese umfahren. Konrad sprach wörtlich von einer Schaufensterveranstaltung mit Symbolwirkung, die schnell beendet werden müsse.
Fridays for Future hat für heute in mehr als 100 Orten in Deutschland zum Klimastreik aufgerufen. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern einen schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Demos soll es unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln geben, aber auch in Saarbrücken zum Beispiel. Der Termin ist auch deshalb gewählt, weil ziemlich genau vor 5 Jahren ein entscheidendes Ereignis der Fridays for Future-Bewegung stattfand. Die damals 16 Jahre alte Greta Thunberg hat beim UN-Gipfel in New York gesprochen oder eher eine Wutrede gehalten, die dann in der ganzen Welt Wellen geschlagen hat. Julia Weschenbach hat sich gefragt, was der Appell des berühmten damaligen Teenagers gebracht hat.
Sie weigerte sich zu fliegen, selbst wenn ihr Ziel auf der anderen Seite des Ozeans lag. Mit einem Segelboot reiste Greta Thunberg im September 2019 zum UN-Klimagipfel nach New York. Der Turn sei nicht nur ein PR-Stunt gewesen, sagt die Politikwissenschaftlerin Lisa Dellmuth von der Uni Stockholm.
Und alle sozialen Bewegungen brauchen Aufmerksamkeit, um etwas zu bewegen. Und von daher war natürlich die Reise auf dem Segelboot über den Atlantik sicherlich auch interessant, weil man dadurch Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich würde das jetzt nicht so interpretieren, als dass es eine strategische Handlung war. Die Daten und auch gute journalistische Arbeit deuten wirklich darauf hin, dass es eine Handlung aus Überzeugung war.
Beim Gipfel sprach sie als Erste. Thunberg sah dabei kein Stück nervös aus, nur wütend und entschlossen. In pinker Bluse und mit langem Flechtzopf rechnete das Mädchen mit den führenden Politikern der Welt ab.
This is all wrong.
Das hier ist alles falsch. Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte auf der anderen Seite des Ozeans in der Schule sitzen. Aber ihr kommt immer noch zu uns jungen Menschen, damit wir euch Hoffnung geben? Wie könnt ihr es wagen?
How dare you?
Mit euren leeren Worten habt ihr mir meine Träume und meine Kindheit gestohlen. Rund ein Jahr vorher hatte vor dem schwedischen Reichstag alles angefangen. Mit demselben Mädchen, demselben entschlossenen Blick. Und einem Schild. Schulstreik für das Klima stand darauf. Es war der erste Schultag nach den Ferien und ab da schwänzte Greta Thunberg erst jeden Tag, später dann jeden Freitag für das Klima die Schule. Immer mehr Jugendliche schlossen sich der damals 15-Jährigen an. Mit dieser Unterstützung im Rücken drohte sie in New York den Politikern:
We will not let you get away with this.
Wir werden euch damit nicht davonkommen lassen. Genau hier, genau jetzt ziehen wir die Grenze. Die Welt wacht auf und es kommt eine Veränderung, ob ihr wollt oder nicht. Später gelangt Thunberg zu der Einsicht, mit Politikerinnen und Politikern zu sprechen, in der Welt herumzureisen und Hände zu schütteln, das nützt nichts. Ihr Protest wird radikaler. Mehrfach wird Thunberg in diesem und letzten Jahr verurteilt, unter anderem, weil sie Tankwagen in einem Ölhafen in Malmö blockiert. Vielen missfällt ihr ziviler Ungehorsam. Auch ihre pro-palästinensischen Proteste haben Kritik laut werden lassen.
Also Anledningen war für wir Klimaaktivisten.
Der Grund, weshalb ich Klimaaktivistin bin, ist, dass ich mich um Menschen sorge. Wir wollen das menschliche Leiden minimieren. Egal, ob es durch die Klimakrise, Krieg oder Unterdrückung verursacht wird, werden wir gegen diese Ursache sein. Für mich ist es selbstverständlich, als Klimaaktivistin mich für Menschen einzusetzen, die leiden und unterdrückt werden. So umstritten Thunberg heute mit ihren Aktionen für das Klima und Aussagen zu Palästina ist, mit ihren Schulstreiks ab 2018 und nicht zuletzt ihrer berühmten Wutrede beim UN-Klimagipfel in New York, hat sie eine Welle des Klimaprotests losgetreten, die etwas in der Welt bewegt hat, sagt Politikwissenschaftlerin Dellmuth.
Wenn man sich Umfragen weltweit anschaut, dann hat sich seit Gretas Protest 2018 das Klimabewusstsein erhöht. Von daher gibt es diesen Greta-Effekt auf die öffentliche Aufmerksamkeit.
Das Mädchen aus Schweden, das in New York vor den Mächtigen der Welt redet, hat zu dem Zeitpunkt Millionen Menschen mit ihrem Engagement angesteckt. In über 100 Ländern gehen Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straße. Regierungen müssen sich mit dem Thema befassen. Der sogenannte Greta-Effekt, er habe allerdings nachgelassen, seit Thunberg radikaler in verschiedenen Zusammenhängen auftrete, sagt die Forscherin Dellmuth.
Kommen wir ins Saarland. In Weißkirchen gibt's zurzeit Unruhe. Im Ortsteil Kohnfeld soll die dortige Hühnerfabrik erweitert werden. Das Unternehmen Best Eiprodukte Kohnfeld plant, ihren Stall dort auszubauen für am Ende 130.000 Legehennen. Die Pläne stoßen aber im Ort auf große Bedenken. Die Anwohnerinnen und Anwohner fürchten viel Lkw-Verkehr, Gestank und Lärm in der Nähe ihrer Häuser. Das war Thema einer Gemeinderatssitzung gestern Abend. Unsere Reporterin Lisa Christel war dabei.
Der Saal in der Hochwaldhalle ist voll besetzt. Rentner, Familien, Anwohner, Lehrer. Einige von ihnen müssen stehen. Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger sind hier, um ihren Unmut vor dem Gemeinderat deutlich zu machen. Sie sind gegen die mögliche Erweiterung der schon bestehenden Anlage der Firma Best Eye Produkte Kohnfeld.
Weil ich für ein gesundes Tierwohl bin und vor allen Dingen gegen einen noch erhöhten CO2-Ausstoß in der hiesigen Region.
Ja, aber nicht nur deswegen. Es ist auch wegen der Geruchsbelästigung. Also ich finde das schlimm.
Wir wollen mit allen Mitteln dieses Unternehmen verhindern. Also Massentierhaltung, Tierquälerei, No-Go.
Das Unternehmen plant in Kohnfeld etwa 130.000 Hühner für die Eierproduktion zu halten. Derzeit werden dort bereits zahlreiche pasteurisierte Flüssigeiprodukte für die Lebensmittelindustrie und Bäckereien hergestellt. Die dafür benötigten Eier werden derzeit noch per LKW angeliefert. Die Firma, die zur Hennes-Gruppe in Euskirchen gehört, möchte nun die Eierproduktion direkt vor Ort integrieren, in einem sogenannten Hennenstall.
Ein Hennenstall steht bei mir hinterm Haus, da sind 5 Hennen drin. Da oben ist kein Hennenstall.
Kein Ansprechpartner des Unternehmens stellt sich den unangenehmen Fragen des Abends. Auch einem Interview mit dem SR hat das Unternehmen nicht zugestimmt. Beigeordnete der Gemeinde Weiskirchen, Helmer Kuhn-Theiß, CDU, sieht das noch nicht kritisch.
Wir hatten die Vertreter der Firma im Bauausschuss. Die waren dort anwesend und haben den Bauausschuss informiert. Sie waren also bei dieser Ortsratssitzung, da waren auch, glaube ich, über 100 Leute anwesend. Und die Firma hat dort Rede und Antwort gestanden. Wir hatten auch versucht, heute Abend die Vertreter einzuladen, aber es war nicht möglich aus terminischen Gründen.
Die Anwohner können die Abwesenheit der Firma nicht verstehen. Sie wollen gehört werden. So auch Jörg Marx, Mitinitiator einer Petition gegen das Vorhaben.
Die letzten Wochen waren für uns zeitintensiv, weil wir als Anwohner nur durch Zufall von dem geplanten Bauprojekt erfahren haben. Wir sind ein heilklimatischer Luftkurort. Irgendwie beißt das sich schon im Wort selbst. Es kommen ganz viele Punkte hinzu. Wir haben kein erschlossenes Industriegebiet dort oben. Der Lkw-Verkehr ist jetzt schon für alle Anwohner über die Maßen hinaus keinem mehr zuzumuten. Und ich persönlich will auch nicht, dass ein Huhn so auf die Welt kommt und so endet.
Helmer Kuhn-Theiß kann die Bedenken der Menschen verstehen. Die Aufgabe des Rates sei es jedoch, eine fundierte Wahl zu treffen. Deshalb müssten weitere Informationen und Gutachten herangetragen werden.
10 Arbeitsplätze sind ja auch schon was. Es wären dann, glaube ich, in der Summe 60 Arbeitsplätze. Das ist ja für so eine kleine Gemeinde auch schon eine Zahl. Aber wie gesagt, es ist ja noch überhaupt nichts entschieden. Das ist ja noch in weiter, weiter Ferne. Und der Gemeinderat wird gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger hier in der Gemeinde und in Kohnfeld nichts unternehmen.
Die Mitglieder des Rates haben deshalb einstimmig eine Vertagung der Entscheidung beschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger bleiben aber skeptisch und der Widerstand gegen die Pläne ist weiterhin groß.
Der Rat war jetzt beschlussfähig, er hätte jetzt können eindeutig ein Nein von sich geben.
Ich habe eine Entscheidung gehört. Sie hat gesagt, sie würde nichts gegen den Willen der Bürger durchsetzen. Ich habe aber keinen Bürger gehört, der irgendwie dafür wäre.
Eigentlich habe ich mir erhofft, dass das grundsätzlich gestrichen wird.
Aufregung in Weiskirchen, weil dort die Legehennenfabrik erweitert werden soll. Lisa Christel hat berichtet. Und noch mehr Aufregung dürfte in St. Ingbert herrschen, denn da müssen viele Einwohnerinnen und Einwohner sich Trinkwasser an Tankwagen des Technischen Hilfswerks abzapfen. In Teilen der Stadt darf bzw. sollte seit gestern Nachmittag das Leitungswasser nicht genutzt werden. Ein Hochhaus hatte gebrannt und beim Löschen war Löschschaum der Feuerwehr ins Wasser geraten. Und jetzt ist unklar, inwieweit das Wasser in den Leitungen verunreinigt ist. Unsere Reporterin Sabine Wachs ist vor Ort in St. Ingbert. Sabine, wie ist denn der aktuelle Stand?
Also der aktuelle Stand, der war heute Mittag noch, dass ein Labor in Mannheim vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, in das Proben in der Nacht geschickt worden waren, der Stadt mitgeteilt hat, dass es diese Proben nicht analysieren kann. Gerade eben kam aber die Meldung, dass das wohl doch noch klappen könnte. Mehr konnte mir die Stadt aber nicht sagen. Es ist aktuell noch eine Lagebesprechung und da müssen wir jetzt abwarten, was da rauskommt. Aber Fakt ist, solange diese Proben, die da gestern Abend hingeschickt worden sind, nicht analysiert sind, darf das Wasser hier in den Stadtteilen in St. Ingbert nicht genutzt werden.
Es könnte also nach wie vor sein, dass das übers ganze Wochenende sich noch anhält, ja?
Ja, es könnte sein, darauf richtet sich die Stadt oder hat sich die Stadt zumindest mal ein Szenario zurechtgelegt, wie das dann gehen könnte. Alles hängt jetzt, wie gesagt, davon ab, ob eben doch noch was aus dem Labor aus Mannheim kommt. Aber bis dahin gilt auch weiter die Versorgung hier mit Trinkwasser über das THW. Wassertanks stehen hier an 4 Ausgabestellen, am Bruder-Konrad-Haus, am AWO-Seniorenheim hier in St. Ingbert, dann an der Lebenshilfe, an der Oberwürzbach-Halle und in Sengscheid ist jetzt eine weitere dazugekommen, Wasserausgabestelle an der alten Spedition. Die Leute, die hierher kommen, die sollen unbedingt Gefäße mitbringen, das heißt Flaschen oder Kanister, um darin ihr Wasser abfüllen zu lassen. Und ja, wie das jetzt am Wochenende weitergeht, das wird sich hoffentlich im Laufe des Tages klären.
Und wen betrifft das jetzt genau?
Das betrifft alle Bürgerinnen und Bürger, die in den 3 St. Ingberter Stadtteilen wohnen, in St. Ingbert Mitte, in Oberwürzbach mit Rittersbach, Oberwürzbach mit Rittersmühle, so heißt das, und Sengscheid.
Also, und solange das gilt, darf man das Wasser nur nicht trinken oder am besten die Wasserhähne ganz zulassen oder wie?
Also auf jeden Fall nicht trinken, sich auch nicht damit waschen, nicht damit kochen. Man sollte halt vermeiden, dass man mit diesem Wasser körperlich in Kontakt kommt. Die Klospülung zum Beispiel kann benutzt werden und die Wasserleitungen können auch aufgedreht werden. Die sollen auch gespült werden. Das heißt, man kann natürlich Wasser laufen lassen, aber gucken, dass man eben jetzt nicht mit diesem Wasser in Kontakt kommt.
Und was macht die Stadt St. Ingbert nun, solange nicht klar ist, ob diese Proben jetzt tatsächlich getestet werden können oder nicht?
Also sie arbeitet, wie gesagt, mit Hochdruck daran, entweder auch noch andere Labors zu finden, die diese Proben testen können, die diese chemischen Substanzen tatsächlich nachweisen können, die sich im Wasser befinden könnten. Und auf der anderen Seite richtet sie eben diese Wasserentnahmestellen ein. Mittlerweile sind es 4, heute Morgen waren es 3. Und sollte sich die Situation tatsächlich übers Wochenende hinziehen, was hier niemand hofft, aber auch dann soll sichergestellt werden, dass es mehr und vor allem auch größere Wasserstellen hier in diesem Bereich geben wird.
Unsere Reporterin Sabine Wachs ist vor Ort in St. Ingbert, wo viele Einwohnerinnen und Einwohner zurzeit zumindest das Leitungswasser nicht nutzen können. Zum Wetter. Heute ist es ziemlich durchgehend sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 Grad in Freisen und 24 Grad in Saarlouis. Morgen wieder viel Sonne, nur wenige Wolken bei bis 25 Grad dran. Und am Sonntag beginnt der Tag recht freundlich, aber später ziehen ein paar Wolken auf und es kann auch Schauer geben. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die britische Zeitung The Telegraph kommentiert den Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah. Hisbollah-Chef Nasrallah hat den israelischen Angriff auf die Mitglieder seiner Terrorgruppe verurteilt und Rache geschworen. Während israelische Kampfflugzeuge über Beirut flogen, tat er so, als sei die Hisbollah das Ziel eines völlig ungerechtfertigten Angriffs geworden, bei dem mit Sprengstoff präparierte Pager und Walkie-Talkies eingesetzt wurden. Wie Nasrallah feststellte, ist dies ein Kriegszustand. Nur dass Israel diesen Krieg nicht begonnen hat. Das waren die Hamas-Terroristen, die nach Israel eindrangen, mehr als 1000 Menschen ermordeten und zahlreiche weitere entführten. Seitdem feuert die Hisbollah Raketen auf den Norden Israels ab. Dadurch wurden mehr als 60.000 Einwohner gezwungen, weiter nach Süden zu ziehen. Dies ist eine existenzielle Bedrohung des jüdischen Staates durch Feinde, die seine Zerstörung anstreben. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, auch wenn manchen die dabei angewandten Taktiken nicht gefallen. Die niederländische Zeitung De Volkskrant warnt: Der israelische Premierminister Netanyahu setzt wieder einmal auf Eskalation. Seine Regierung hat einem Waffenstillstand in Gaza nicht zugestimmt. Es ist zu befürchten, dass sie auch im Libanon auf einen Krieg zusteuert. Netanyahu hat nie an eine politische Lösung der Probleme im Nahen Osten geglaubt. Schon 2006 hat ein Krieg Israels gegen die Hisbollah nichts gebracht. Ein weiterer Krieg wäre für den Libanon, der sich bereits in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise befindet, katastrophal. Zudem besteht die Gefahr, dass sich der Iran mittels der Hisbollah in so einen Krieg einmischt, was die Lage im Nahen Osten noch bedrohlicher und komplizierter machen würde. Der Corriere della Sera aus Italien beschäftigt sich mit dem israelischen Geheimdienst Mossad, der hinter den Explosionen der elektronischen Geräte vermutet wird. Der Dienst, der sich mit Spionage und Operationen im Ausland befasst, hat eine Reihe von Anschlägen im Iran durchgeführt, die alle darauf abzielen, das von den Ayatollahs gewünschte Atomprogramm zu bremsen. Das Schachmatt der Hisbollah könnte nun das Vertrauen der Israelis in die Sicherheitskräfte teilweise wiederherstellen, das nach dem Massaker vom 7. Oktober im Süden verloren gegangen war, auch wenn der Mossad zu den Institutionen gehört, die am wenigsten in diese Katastrophe verwickelt sind, weil der Gazastreifen nicht zu seinen zu überwachenden Gebieten gehört. Der Rest der Welt schon. Und die lettische Zeitung Diena kommentiert: Mittlerweile werden nach den Ereignissen im Libanon islamistische Webseiten mit Aufrufen überschwemmt, sich in analoger Weise an den Ungläubigen zu rächen, indem mit der Herstellung explosiver Nachbildungen im industriellen Maßstab begonnen und diese in den Westen gebracht werden sollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, ist sehr hoch. Doch wie diese Bedrohung verhindert werden kann, ist zumindest gegenwärtig unklar. Dementsprechend wird die Explosionsserie im Libanon nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die Lage im Nahen Osten haben, sondern auch zu einer großen Sicherheitsherausforderung auf globaler Ebene werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.